Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Genau, hier ist unser Space Safety Center. Das haben wir vor 4 Jahren aufgesetzt.
Ein kleiner Raum. Von gut 10 Arbeitsplätzen sind gerade nur 2 besetzt. Im Weltraum ist alles ruhig. Hier am Europäischen Raumflugkontrollzentrum aber rechnet man mit allem Möglichen.
Das sind eben Space Debris-Themen, also Weltraumrückstände von der Raumfahrt.
Die Fachleute beobachten den Weltraumschrott und Geschosse aus dem All.
Asteroiden und die Gefahr, die für uns bergen.
Und dann ist sie da. Sie steht in dem kleinen Kontrollraum prominent auf einem Tisch. Eine gelbe Kugel, auf die gelbe, flackernde Flächen projiziert werden. Die Sonne. Vor ihr hat die Physikerin Melanie Heil Respekt.
Uns ist ein aktiver Stern und dessen muss man sich bewusst sein. Und wie bei vielen anderen, denke ich, Risiken, die aus dem Weltraum kommen, wäre es einfach ignorant, sich dessen nicht zu stellen und sich damit zu beschäftigen.
Sonnenausbruch. Der unberechenbare Stern. Von Karl Urban.
Über das Wesen der Sonne hat man ja schon vor Jahrtausenden sich Gedanken gemacht.
Re bei den alten Ägyptern, Utu bei den Sumerern, Mitra bei den Persern. Die Sonne war Gott.
Man hatte ja diese Theorie, die auf die alten Griechen zurückging und die von der Kirche ja dann auch aufgenommen wurde, dass auf der Erde und unterhalb des Mondes sozusagen ist so das Irdische, das Vergängliche, das sich Ändernde und darüber hinaus im Himmel ist alles perfekt.
Aber das war mit Beginn der modernen Wissenschaft nicht länger haltbar, sagt Sami Solanki. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Sein ganzes Forscherleben hat er unserem Stern gewidmet.
Richtig abgehoben hat es erst mit der Erfindung des Teleskops, weil da konnte man die Oberfläche der Sonne auflösen und hat zum großen Erstaunen Sonnenflecken gesehen, also dunkle Strukturen auf der Sonne.
Um was es sich bei diesen Sonnenflecken handelt, wusste lange niemand. Aber ihre Zahl nahm im 11-Jahres-Rhythmus zu und ab. Wozu die Sonne wirklich fähig war, sollte sich erst später zeigen.
1859, ich glaube, das war der 1. September.
Ein Ereignis der Superlative. Nie zuvor hatte jemand so etwas beobachtet und bis heute hat sich nichts Vergleichbares wiederholt. Das Ereignis trägt den Namen von Richard Carrington. Sohn eines englischen Brauereibesitzers.
Also Richard Carrington war ein wohlhabender Mann, der sich für sein Hobby im Garten ein kleines Observatorium aufgebaut hat. Auch schon recht gutes für die damalige Zeit. Und hat auch Sonnenbeobachtungen gemacht.
Carrington sitzt am 1. September 1859 vor seinem Teleskop. Ein Linsenteleskop mit einer Öffnung von 11,4 Zentimetern. Die Sonnenscheibe fällt zum Schutz der Augen auf einen weißen Schirm. Und da beobachtet Carrington, wie viele Astronomen der 2 vorherigen Jahrhunderte, Sonnenflecken. Viele Sonnenflecken.
Wo er eine sehr große Fleckengruppe verfolgt hat, hat er eine Aufhellung gesehen, was bisher noch niemand gesehen hatte.
Die Sonne wird nicht etwa dunkel wie bei einer Sonnenfinsternis. Sie wird ganz plötzlich heller.
Ich meine, die Sonnenscheibe ist ja schon sehr hell, aber das wurde nochmals ein ganzes Stück heller. Er wusste nicht, was das ist. Er ist rausgerannt, um jemand anders zu holen, der Zeuge sein kann, dass es das gab. Als er da hat niemand gefunden, als er zurückkam, war es schon am Verblassen und war dann bald weg.
Das Aufleuchten, das Richard Carrington da sieht, dauert nur einige Minuten. Aber die echte Gefahr für die Erde sollte erst noch folgen. Denn auf der Sonne hat sich ein massiver Ausbruch ereignet. Eine Wolke geladener Teilchen bewegt sich mit über 2400 Kilometern pro Sekunde in Richtung Erde und trifft 17 Stunden später auf das Erdmagnetfeld und die Atmosphäre. Vielerorts beginnen die Nadeln der Magnetkompasse erratisch auszuschlagen. Polarlichter tanzen über die Nachtseite der Erde. Sie erhellen den Himmel über Europa, Nordamerika bis in tropische Breiten nach Kuba. Und das stark schwankende Erdmagnetfeld lässt unerwartet Strom durch die ersten elektrischen Leiter jener Zeit fließen.
Das einzige elektrische war der Telegraph und der hat sehr gelitten. Also da zum Teil positiv, die konnten die Batterien abhängen und trotzdem war so viel Strom in den Leitungen, dass sie kommunizieren konnten. Andernorts ist es dann aber wirklich zusammengebrochen, es sind Funken entlang der Leitungen gegangen. Also man spricht von Waldbränden, die dadurch ausgelöst wurden und so weiter.
Das Carrington-Ereignis von 1859 war ein extremer Einzelfall, der bis heute Fragen aufwirft. Was genau ist damals auf der Sonne passiert? Warum verlief dieser Sonnensturm so dramatisch? Und wird es wieder passieren?
Ziehen Sie bitte Ihre Schuhe aus, der Strom erglänzt da draußen.
Im Göttinger Max-Planck-Institut führt Achim Garndorfer in einen sehr weißen Raum, eine Schleuse.
Okay, dann ziehen Sie das bitte an wie ein Pyjama. Also Unterwäsche anlassen und das anstelle Ihrer Oberbekleidung anziehen. Socken können Sie, wenn Sie wollen, anlassen oder ausziehen, das ist egal.
Mundschutz, Haarnetz, ein paar Handschuhe. Hier sollte möglichst kein Staubkorn von draußen reinkommen.
Gut, jetzt beim Sit-Over bitte darauf achten, mit den jetzigen Socken nur diesen Boden zu berühren und mit denen nur auf der anderen Seite.
Ein langer Gang führt in kleine Labore und große Werkhallen. Hier wurden vor einigen Jahren Teile des Solar Orbiter entwickelt. 4 wissenschaftliche Instrumente für eine Sonnensonde, die 2020 ins All gestartet ist. Jetzt arbeitet man für die ESA auch schon an einem Nachfolger. Die Tests sind herausfordernd, denn alles ist in Sonnennähe intensiver. Das sichtbare Licht, aber auch die harte Röntgen- und Gammastrahlung. Selbst schwache Teilchenwinde wirken dort wie ein ausgewachsener Sturm und können die Elektronik an Bord beschädigen.
Jetzt sind wir hier bei unseren Thermalvakuumkammern in Weltraumsimulatoren.
Achim Garndorfer steht vor einer Metalltrommel, so groß wie ein Kleinbus. Rundum sind Kabel verlegt, an der Seite Messuhren und ein roter Notausknopf. Bevor die Instrumente ins All starten, werden sie hier abwechselnd entweder stark abgekühlt oder extrem erhitzt.
Wird dann die Luft abgepumpt und dann kann man die Kammer kühlen oder heizen in einem Bereich von typischerweise minus 150 Grad Celsius bis plus 150 Grad Celsius. In Einzelfällen gehen wir mit speziellen Tricks dann noch höher bis auf über 400 Grad, wenn es denn wirklich sein muss.
In der Raumfahrt wird direkte Strahlung, wenn möglich, immer ausgeblendet, abgeblockt und die Technik gut gegen sie isoliert. Für die Sonnenbeobachtung ist die Sachlage eine andere.
Der Satellit wird geschützt durch ein Hitzeschild, aber wir wollen durchschauen. Und deswegen mussten Löcher in diesen Hitzeschild gebohrt werden. Und das war der größte Albtraum des Satellitenbauers.
Lange haben Weltraummissionen die Sonne fast nur aus sicherer Entfernung beobachtet. Satelliten mit Sonnenteleskopen kreisten in der Nähe der Erde. Erst mit dem Solar Orbiter schaffte Europa 2020 den großen Sprung vorwärts.
Das Modell, das ich habe, dort gibt es eine, aber ist
Lego.
Gibt es ein Lego-Modell, wirklich?
Gibt es ein Lego-Modell?
Ach, cool.
José Luis Peyón steht an der Rückwand des Kontrollraums für planetare Missionen der ESA in Darmstadt und hält den Solar Orbiter in der Hand. Das Spielzeugmodell ist nicht ganz so stabil.
Das haben wir eine Antenne verloren.
Auf der anderen Seite des Raums sitzen währenddessen konzentriert mehrere Fachleute vor einer Wand voller Bildschirme und steuern den echten Solar Orbiter.
Kritische Momente sind immer die Vorbeifluge an Planeten. Das sind sehr kritisch, weil wir sehr in der Nähe von der Planetenoberfläche vorbeifliegen. Das müssen unsere Kollegen von Flugdynamik sehr genau rechnen, sodass die Umlaufbahn richtig ist.
Der Solar Orbiter bewegt sich auf einer elliptischen Bahn um die Sonne. Ungefähr einmal pro Jahr kommt die Sonde an der Venus vorbei, wo sie ihre Umlaufbahn schrittweise verändert. Die Schwerkraft unseres Nachbarplaneten lenkt die Raumsonde um. Mal nach oben, um die Sonnenaktivität auch von weit oberhalb der Bahnebene der Planeten zu beobachten, mal geht es näher zur Sonne hin. 2027 soll sich der Solar Orbiter der Sonnenoberfläche bis auf 42 Millionen Kilometer nähern. Ein Rekord, weit innerhalb der Bahn des Merkur. Die Sonne ist aus Sicht des Orbiters dann viermal größer als auf der Erde und deutlich heller.
Die Instrumente sind alle am Arbeiten, sehr, sehr intensiv. Und dann müssen wir jeden Tag neue Ausrichtungen befehlen, weil der Satellit kann an die Rande der Sonne ausgerichtet sein oder wieder zum Zentrum.
In seinem Kern ist unser Stern gut verstanden. Ein ionisiertes Gas, ein Plasma, ist ganz im Innern 15 Millionen Grad heiß und extrem dicht. Dadurch verschmelzen hier Wasserstoffkerne, später in Spuren auch die von Helium, zu schwereren Elementen. Die Kernfusion liefert die Energie. Als Strahlung gelangt der größte Teil der Energie in die Außenbereiche. Im äußeren Drittel der Sonne wabert das heiße, geladene Plasma auf und ab und schlägt an der Oberfläche riesige Blasen. Darüber wird es noch turbulenter. Und interessant.
Weil wir mit unserer Sonde viel näher an die Sonne herankommen, können wir auch die Sonnenoberfläche besser auflösen.
Lakshmi Pradeep Chitta ist Physiker am Max-Planck-Institut in Göttingen und beschäftigt sich mit einem Problem, das fast alle Raumsonden lösen sollen, die auf die Sonne gerichtet sind. Auf der sichtbaren Sonnenoberfläche misst die Temperatur des Plasmas rund 5800 Kelvin. Darüber beginnt die Sonnenatmosphäre. Das Plasma ist extrem dünn, aber
above this temperature minimum, we start seeing a rise in the temperature.
Mit steigender Höhe wird es plötzlich wieder heißer.
First a slow rise to about 10,000 Kelvin and then
erst steigt die Temperatur noch langsam auf etwa 10,000 Kelvin und bleibt dann auf diesem Niveau für einige tausend Kilometer. Dann aber klettert die Temperatur innerhalb weniger hundert Kilometer steil auf 1 Million Kelvin. 1 Million Kelvin ist wirklich heiß. Das ist 200 Mal heißer als die sichtbare Oberfläche der Sonne.
1 Million Grad, das ist die Temperatur der sogenannten Korona, eine Zone weit oberhalb des dichten, hellen Sonnenplasmas. Auf der Erde wird die Korona nur für wenige Sekunden bei einer totalen Sonnenfinsternis sichtbar, als unregelmäßig gezackter Strahlenkranz. Warum diese Zone der Sonnenatmosphäre so heiß ist, ist bis heute ein Rätsel. Und eine der drängendsten Fragen der Sonnenforschung. Denn genau dort, im Bereich der Korona, entsteht der Sonnenwind aus geladenen Teilchen, der in unterschiedlicher Intensität die Erde trifft.
Okay, go.
Lakshmi Chitta öffnet ein Video. Es zeigt einen Ausschnitt oberhalb der Sonnenoberfläche.
So this is from Solar Orbiter, right?
From Solar Orbiter.
Eine Bildersequenz des Solar Orbiter. Die Oberfläche der Sonne erscheint als Landschaft. Es geht auf und ab über Berg und Tal. Die gleißende Szenerie wirkt fast friedlich, bis ein Zucken durch die Sonnenlandschaft geht und plötzlich ein deutlich hellerer Bogen vorüberrollt. Ein bislang unbekannter Prozess, den Chitta erst vor wenigen Monaten entdeckt hat und als Lawine bezeichnet.
This whole sequence that lasted for roughly an hour.
Diese gesamte Abfolge dauert etwa eine Stunde. Sie ist interessant, weil sie die Entstehung einer Sonneneruption bereits in ihren allerersten Phasen festgehalten hat. Die Vorphase einer Sonneneruption. Wenn wir die besser verstehen, können wir möglicherweise besser nachvollziehen, was eine Sonneneruption überhaupt auslöst.
Fachleute kannten solche Ausbrüche auf der Sonne bisher nur aus viel größerer Entfernung und nutzten dafür je nach Größe andere Begriffe. Sonnenflecken, Flares, also Fackeln, koronale Massenauswürfe oder bogenförmige Protuberanzen. Gewaltige Magnetfelder spielen dabei eine Rolle, Käfige aus verdrehten Magnetfeldlinien, entlang derer sich das geladene Plasma ausrichtet, bis es irgendwann gewaltsam ausbricht. Alle 11 Jahre polt sich das Magnetfeld der Sonne um, Und mit ihr verändert sich das Ausbruchsgeschehen. Aber wie funktionieren diese Prozesse genau?
It's a problem that we don't have a clear answer to.
Also gibt es viele, viele Fragen, die wir nicht, nicht wissen, nicht gut wissen. Die Antworten sind nicht klar.
Von der Sonne haben wir vieles verstanden, aber mindestens so vieles haben wir nicht verstanden.
Die offenen Fragen reichen vom merkwürdigen Temperaturprofil der Sonnenkorona bis zur Entdeckung aus dem 17. Jahrhundert, den Sonnenflecken. Laurent Guison, ein weiterer Direktor am Göttinger MPI.
Why the sun has a period of 11 years?
Warum hat die Aktivität der Sonne einen 11-jährigen Zyklus? Und wie produziert sie die Sonnenflecken auf der Oberfläche?
This is an open question.
Yes, this is an open question.
Ja, das ist eine offene Frage, absolut.
Auch Sami Solanki, der sich über sein gesamtes Forscherleben mit der Sonne beschäftigt hat, sieht die Wissenschaft längst noch nicht am Ziel.
Es gibt eine Möglichkeit in der Physik, um zu unterscheiden, ob man etwas gut verstanden hat oder nicht. Und das ist, kann man Vorhersagen machen. Und das können wir extrem schlecht. Wir können nicht vorhersagen, wann die nächste Eruption sein wird. Wir können nicht vorhersagen, wann das Maximum des nächsten Zyklus sein wird oder ob wir bei diesem Zyklus, sind wir wahrscheinlich schon über dem Maximum, aber sind wir es wirklich, ist nicht sicher.
Zurück im Zentrum für Weltraumsicherheit der ESA in Darmstadt. Melanie Heil verbindet ein Notebook mit einem der großen Bildschirme an der Wand. Dort erscheint eine Webseite voller Zahlen, Diagrammen und Bildern der Sonne.
Was wir dafür haben, um uns zu informieren über das aktuelle Weltraumwetter, ist unser Space Weather Portal, nennt sich das.
Wie alle großen Raumfahrtagenturen sammeln die ESA-Experten alle verfügbaren Daten der Sonne. Wenn sich Plasma erstmal auf den Weg macht, dann ist es hier auf den Monitoren immerhin sofort sichtbar.
Wenn wir sehen, es gab einen koronalen Masseauswurf, der sich auf die Erde zubewegt, laut Vorhersage, dann kann man sich da die kritischen Daten anschauen von unseren Satelliten.
Für die Technik der modernen Welt wird es dann eng. Während eines Sonnensturms kann das beschleunigte und geladene Plasma das Erdmagnetfeld zusammendrücken. In den oberen Atmosphärenschichten erzeugen geladene Teilchen ein Rauschen im Radiobereich, was den Funkverkehr auf großen Distanzen und zu Satelliten stört.
Flugverkehr, Satellitenzerstörung, Störung von Kommunikations- und Powernetzwerken.
Was man eben auch haben kann, ist, dass man Radio Blackouts hat, das heißt kompletten Ausfall von der Radiokommunikation. Und auch das möchte man natürlich für die Flugsicherung gerade nicht haben. Man möchte sich mit denen austauschen können. Wo seid ihr? Was macht ihr?
Ist der Sturm besonders stark, lässt das stark schwankende Magnetfeld ungewollt Ströme durch lange Metallleitungen fließen.
Ob das jetzt eben Rohre sind, die dadurch poröser werden können, oder im Speziellen unsere Elektrizitätsnetzwerke.
Gerade in den polaren Breiten Nordamerikas, Europas oder Asiens kann das zitternde Erdmagnetfeld unerwartet Ströme fließen lassen, wodurch Transformatoren durchbrennen. Bei einem Sonnensturm 1989 waren über 6 Millionen Kanadier über 9 Stunden ohne Strom. In extremen Fällen werden sogar Glasfaserkabel beschädigt, weil die einen kleinen Teil Kupfer enthalten. Und auch im All kann bei einem Sonnensturm einiges schiefgehen. Im Februar 2022 hat der SpaceX-Konzern gerade 49 Satelliten gestartet für sein Internetnetzwerk Starlink. Diese Satelliten kreisen zunächst in einer maximalen Höhe von 350 Kilometern. Nach einigen Funktionschecks sollen ihre Bordtriebwerke sie in größere Höhen anheben. Doch es kommt anders. Denn auf der Sonne hat sich wenige Tage zuvor ein moderater koronaler Masseauswurf ereignet. Jetzt bewegt sich eine Wolke geladener Teilchen auf die Erde zu, wo sie eine unerwartet starke Reaktion der Erdatmosphäre bewirken. Die obersten Schichten der Lufthülle erwärmen sich und dehnen sich aus.
Und gerade hier war es in dem Energieeintrag in unserer Atmosphäre, die sich eben aufhitzt, durch die ganze Energie aufbläht und Dichten, die wir normalerweise bei 300 Kilometer sehen würden, plötzlich in Orbits von 400 Kilometer.
Die Starlink-Satelliten erleben eine Luftreibung, die sich nicht mit den Bordtriebwerken kompensieren lässt. 38 der nagelneuen Satelliten sinken ab und verglühen.
Ja, ich glaube, das dramatischste Ereignis, das einem das gezeigt hat, war das Starlink-Ereignis, bei dem einfach leider alles schiefgelaufen ist, von Bewusstsein, dass das, was kommen könnte, auch wenn es hier wirklich ein kleines Ereignis war, das unerwartet starken Einfluss hatte.
Die meisten Satelliten kreisen höher und können auf einen Sonnensturm vorbereitet werden. Schäden an ihrer Elektronik bei intensiveren Teilchenströmen lassen sich vermeiden, indem sensible Systeme rechtzeitig heruntergefahren werden. Um die Gefahr einzuschätzen, nutzen die Verantwortlichen derzeit die verfügbaren Instrumente, die von Raumsonden oder von Sonnenteleskopen am Boden. Und noch sind technisch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
So, sind Sie bereit? Das richtige Leben.
Jetzt wird's ernst.
Das hier war nur.
Im Göttinger Max-Planck-Institut, dort wo der Solar Orbiter mitentwickelt wurde, führt der Physiker Achim Garndorfer innerhalb des weitläufigen Rheinraumkomplexes in eine zweite Schleuse. Wieder ein weißer Raum. Wieder gibt es was zum Überziehen. Über die erste Schicht von Schutzkleidung.
Okay, also die Haube über den Kopf, Mundschutz haben wir schon auf.
Es ist ein Rheinraum im Rheinraum. Er erfüllt die ISO 5-Norm. Das heißt, nur noch ein Tausendstel der Staubteilchen pro Kubikmeter. Hier ist die Luft so rein wie in der Halbleiterindustrie.
Hier haben wir jetzt zum ersten Mal etwas von BMI.
Der Photospheric Magnetic Field Imager ist eines von 6 Instrumenten einer neuartigen Raumsonde der ESA. Keine Forschungsmission wie Solar Orbiter, sondern eine Wächtersonde. Vigil oder Vigil, lateinisch für Wächter.
Und hier bauen wir jetzt gerade das Herzstück des PMI-Instruments.
Das Instrument für den Sonnenwächter existiert aktuell nur als erster Prototyp. Es soll einmal das Magnetfeld auf der gesamten Sonnenscheibe innerhalb von wenigen Minuten abbilden. In der Werkhalle ist es gerade ruhig. Das Herzstück des Detektors, das lediglich eine einzige Spektrallinie der Sonne betrachten soll, ist auch der fragilste Teil des Instruments.
Es handelt sich um ein Kristallplättchen aus einem ganz abgefahrenen Material namens Lithium-Niobat. Dieses Kristallplättchen ist 0,25 Millimeter dünn und etwa 60 Millimeter im Durchmesser. Und es ist auf einer Atomlage poliert.
Vorsichtig löst der Physiker 4 Schrauben eines blauen Kunststoffbehälters, der an eine Cremedose erinnert. Darin liegt eine Scheibe, die golden glänzt, so hauchdünn, dass man komplett durchschauen kann.
Ja, vor diesem Teil hat man immer Respekt.
Bis das Instrument an die ESA ausgeliefert werden kann, werden noch 2 Jahre vergehen. Wenn die Mission wie geplant 2031 abhebt, soll sie unter dem Einsatz von viel Treibstoff auf einen Punkt manövriert werden, der zwar den gleichen Abstand zur Sonne hat wie die Erde, aber auf einen Teil der Sonne blickt, der von der Erde aus noch verdeckt ist. Weil die Sonne schnell um ihre Achse rotiert, kann eine aktive Region innerhalb weniger Tage in Schusslinie zur Erde gelangen. Für Melanie Heil im Zentrum für Weltraumsicherheit in Darmstadt werden solche regelmäßigen Sonnenbeobachtungen von der Seite sehr hilfreich sein.
Genau, Vigil wird ganz essentielle Daten liefern, um diese Vorhersagen zu verbessern, einfach durch den Blickwinkel auf die Seite, um eben für mehrere Tage auch sagen zu können, hier ist keine aktive Region, die kommt, die kritisch ist. Oder eben zu sagen, hier sind welche, die sehr komplex sind. Bereitet euch vor.
Die Erforschung der Sonne macht langsam Fortschritte. 2025 durchkreuzte die NASA-Sonde Parker Solar Probe erstmals die Korona der Sonne. Im Mai 26 startete die von Europa und China gemeinsam entwickelte Raumsonde SMILE, die erstmals großräumig die Wirkung von Sonnenwinden auf das Erdmagnetfeld vermessen kann. Mit solchen umfassenderen Daten dürften auch die Vorhersagen des Weltraumwetters schrittweise besser werden. Melanie Heil sagt, die Betreiber von Stromnetzen, aber auch die Flugsicherung arbeiten bereits mit den Daten der ESA, um bei einem drohenden Sturm gewappnet zu sein. Zumindest bei gewöhnlichen Stürmen. Das Carrington-Ereignis von 1859 hat bewiesen, die Sonne ist zu viel mehr fähig.
Ja, das ist natürlich richtig.
Die ESA und andere Raumfahrtagenturen haben solche Megastürme simuliert und die Folgen für eine Welt, in der es längst nicht mehr nur um ein einfaches Telegrafennetz geht.
Das Stromnetz ist definitiv das Greifbarste, was uns da beeinträchtigen könnte. Und da reichen die Simulationen von unsere Stromnetzbetreiber sind mittlerweile gut vorbereitet und können das gut genug adaptieren, bis hin zu Ergebnissen, bei denen so viele Transformatoren ausfallen und wirklich beschädigt werden, dass es Monate bis Jahre dauern würde, die tatsächlich neu zu produzieren.
Die ESA-Studie schätzt ein Carrington-Ereignis auf einen potenziellen Schaden von 15 Milliarden Euro, der US-Forschungsrat sogar auf 2 Billionen Euro. Es könnte allerdings sein, dass auch das noch nicht der schwerstmögliche Sonnensturm wäre.
Das hat die Fusa Miyake als erstes gesehen in ihrer Doktorarbeit. Werden auch nach ihr genannt, Miyake-Ereignisse.
Eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2012, erzählt Sami Solanki. Die junge Astronomin Fusa Miyake hatte Baumringe uralter japanischer Zedern und Eisbohrkerne aus Alaska und der Antarktis untersucht. Dabei stellte sie fest, die Erde erlebt alle 500 bis 2000 Jahre einen extremen Teilchensturm.
Die Miyake-Ereignisse, die könnten sehr viel stärker sein. Die könnten ein, zwei Größenordnungen stärker sein als ein Carrington-Event. Ist das glaubwürdig? Das ist die Frage, ne?
Genau, weil wir haben es noch nicht gesehen, also nicht direkt gesehen zumindest.
Ja, zum großen Glück.
Ja.
Die Sonne. Sie bleibt Quell der Energie für einen lebensfreundlichen grünen Planeten in der erbarmungslosen Kälte des Alls. Physikerinnen und Ingenieure bei Weltraumagenturen oder den Stromnetzbetreibern glauben, das Risiko vorerst im Griff zu haben. Vielleicht aber hat die moderne Zivilisation den schwersten aller Sonnenstürme bisher nie beobachtet. Für Melanie Heil ist klar, wir sollten äußerst wachsam bleiben.
Wir planen unsere ganzen Satelliten so, dass sie im Normalfall, und der Normalfall beinhaltet ein extremes Weltraumwetterereignis, das Ganze überleben. Aber da wir dafür keine Daten haben, ist es sehr schwer, genau vorherzuahnen, wie stark diese Effekte wären. Und da ist es dann natürlich genau die Frage, wie viele unsere essentiellen Satelliten würden überleben, wie viele würden kaputt gehen und inwieweit können wir unsere Systeme hier auf der Erde denn mit dem, was noch übrig ist, noch weiter betreiben.
Sonnenausbruch, der unberechenbare Stern von Karl Urban. Es sprachen Henriette Schröers und Jonathan Springer. Technik Caroline Thon und Louis Oberhauser. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2026.
Deutschlandfunk.
Damit der grausame König Schahriar sie nicht tötet, erzählt die mutige Schahrasad jede Nacht von Verliebten und Verrückten, Meereswesen und sprechenden Tieren. Bagdad, Persien und China. Und immer an der spannendsten Stelle unterbricht Schahrazad ihre Geschichte. 1001 Nacht, Staffel 2, mit 55 neuen Nächten. Alle Folgen gibt es in der Deutschlandfunk-App.